herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast. Dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. Heute gibt es in der Folge das Thema Gegensätze ziehen sich an oder wie meisterst du Unterschiede in deiner Beziehung? Ganz viel Spaß dabei! Gleich und gleich gesellt sich gern oder Gegensätze ziehen sich an. Was stimmt denn jetzt? Zieh fix. Also, tatsächlich geht es in dieser Podcast-Folge jetzt heute darum, was kannst du tun oder wie gehst du damit um, wenn ihr Unterschiede in eurer Beziehung merkt, also habt, wenn du merkst, boah, wir geraten immer aneinander bei bestimmten Themen und dieses Gleich und Gleich haben wir vielleicht nicht so sehr. Und ja, es gibt beide Sprüche und beide haben sicherlich etwas Wahres. Und in jeder Partnerschaft gibt es wahrscheinlich auch beides. Also du kannst auch mal ganz spontan überlegen, was ist das, was auf euch am allermeisten zutrifft? Also gibt es große Unterschiede? Gibt es viele Gegensätze, die sich anziehen oder die dir schon auf den Sack gehen, auf die Nerven gehen? Oder habt ihr viele Dinge, wo ihr euch total übereinstimmend seid, verhaltet, drüber denkt und so weiter? Also was trifft zu? So, und ich würde jetzt mal sagen, dass dein Partner, deine Partnerin und du, dass ihr euch in vielen Punkten ähnelt so und dass ihr wahrscheinlich in anderen Punkten unterschiedlich seid. Und ja, es gibt Beziehungen, wo das eine halt stärker, also wo es, wenn man es jetzt so eine Wippe betrachten würde, wo es mehr in die Gleichheitsrichtung hängt oder anders mehr in der Gegensätzlichkeitsrichtung. Also da ist die Frage, wie würdest du euch da einsortieren? In meiner Arbeit als Paarberaterin habe ich mit vielen Paaren zu tun, die halt ihre Beziehung erfüllter gestalten wollen, die auch aktiv was dafür machen wollen, die lernen wollen, die halt auch wahrscheinlich einen großen Arschtritt bekommen haben, die meisten, weil ich meine, präventiv geht kaum jemand in die Paarberatung. Wir haben viele im Membership, die eben wirklich sagen, boah, ich möchte mich jetzt weiterentwickeln, ich möchte lernen, wie kann ich die Krise meistern, aber auch darüber hinaus, wie kann ich bessere Beziehungen leben, wie kann ich mir von Profis da unter die Arme greifen lassen. Und auch werden mir und auch meinen Coaches dabei immer wieder die ähnlichen Fragen gestellt. Ich meine, im Membership ist jetzt nur die Katharina quasi als weiterer Coach noch tätig, aber auch im Einzelcoaching bei der Anke oder auch bei der Svenja kommen diese und die ähnliche Fragen immer wieder. So, und zwar geht es darum, naja, also ich würde das ja so nicht tun. Das ist bei mir der Klassiker, den ich so oft höre. Oder mein Partner, meine Partnerin sieht das Thema halt so ganz anders. Wir streiten immer drüber, was soll ich machen? Oder dieses, oh, wir sind total unterschiedliche Persönlichkeiten. Wie gelingt es mir, ihn oder sie so zu akzeptieren, obwohl da halt vieles hackelt und schwierig ist? Dann auch, wir streiten immer wieder über politische Themen. Macht es Sinn, mit jemandem zusammen zu sein, der so völlig andere Ansichten hat als ich? Oder mein Partner, meine Partnerin hat eine total andere Auffassung von Ordnung, von Pünktlichkeit, von der Sexfrequenz, von der Haushaltsführung, von der Kindererziehung. Name it, okay? Wie können wir hier gute Kompromisse finden? Und dann, mein Partner, meine Partnerin und ich, wir kommen aus unterschiedlichen Kulturen, wir sind sehr unterschiedlich groß geworden, häufig verstehen wir uns einfach nicht, reden aneinander vorbei, wie gehen wir damit um? Und Unterschiede zu meistern gehört jetzt tatsächlich zu den größeren Herausforderungen von einer gelingenden Beziehung, weil das, wo ihr euch einig seid, wo ihr ähnlich seid, wo ihr ein ähnliches Elternhaus hattet, ähnlich groß geworden seid, ein ähnliches Wertesystem habt, ähnliche politische Anschauungen, da ist es halt so viel einfacher. Aber mir fällt halt auch auf, dass diese Herausforderungen bei Unterschieden ganz häufig falsch angegangen werden. Ganz häufig, dass da doch noch mehr Konflikte entstehen und eher so ein Kampf gegeneinander passiert, anstatt zu sagen, wie können wir uns denn gegenseitig in unseren Unterschieden bereichern und uns gegenseitig befruchten. So, und deswegen gibt es jetzt diese Podcast-Folge, damit du halt auch ein Stück weit ein Bewusstsein dafür bekommst und auch lernst, wie du mit den Unterschieden in der Partnerschaft konstruktiv umgehen kannst und auch davon profitierst, logischerweise. So, Gegensätze ziehen sich an. Und ja, es ist häufig so, dass wir uns unbewusst PartnerInnen suchen, die in bestimmten Punkten sich stark von uns unterscheiden. Beispielsweise eine Person ist sehr extrovertiert, die andere Person ist sehr introvertiert. In manchen Partnerschaften sind es mehrere Punkte, viele Punkte, in anderen eher weniger Punkte. So, warum wir uns halt zu den Gegensätzen hingezogen fühlen, hat mehrere Gründe. Es gibt einen amerikanischen Soziologen, Robert F. Winch, der hat sich mit dem Thema in den 50er Jahren schon auseinandergesetzt und er vertrat die Theorie, dass wir in unseren PartnerInnen jene Eigenschaften suchen, die wir selbst nicht besitzen. Also eine komplementäre Ergänzung für einen selber. Das würde erklären, warum sich ängstliche Personen eher jemanden suchen, der sehr selbstsicher oder auch mutig ist, oder chaotische Menschen tun sich mit einer sehr strukturierten und ordentlichen Person zusammen. Also was auch immer. Dann kann es zutreffen, dass wir PartnerInnen mit ganz bestimmten Eigenschaften aussuchen, weil wir immer noch unbewusst die Bindungserfahrungen aus unserem Elternhaus, also aus unserer Kindheit und unserer eben Ursprungsfamilie reinszenieren. So kann es halt sein, dass dein Partner, deine Partnerin das Temperament und den Ansichten und auch bestimmten Gewohnheiten, Handlungsmustern so mehr wie dein Papa ist oder mehr wie deine Mama und du bist vielleicht eben genau das Gegenteil und so. Auch da kann sein, dass auch schon deine Eltern so verschiedene Gegensätze hatten und auch da kannst du mal so ein bisschen reindenken, wie war das denn in deiner Kindheit? Dann kann es sein, dass gerade am Anfang einer Beziehung die Unterschiede halt sehr neugierig machen. Da sind viele PartnerInnen auch noch eher bereit, mit der anderen Person tiefe Gespräche zu führen, die jeweils andere Welt auch verstehen zu wollen. Neulich hat eine Kundin zu mir gesagt, ja, am Anfang, da haben wir nächtelang durchgequatscht. Wir haben so viele Gespräche geführt. Und im Laufe der Zeit hat sich dann herausgestellt, dass eine Person jetzt gar nicht so sehr redselig ist, wie die andere es gerne weiter gehabt hätte. So, und das ist etwas, also auch diese Unterschiede haben zu wollen und zu sagen, oh, gerade das finde ich spannend an dir, weil das ist bei mir ganz anders. Oder der vorherige Partner, vorherige Partnerin hatte ganz andere Qualitäten, die dir dann auf die Nerven gegangen sind. Und deswegen suchst du dir halt jemanden, der dazu ganz unterschiedlich ist und möglicherweise dann auch unterschiedlich zu dir. So, dann gibt es die Theorie, dass Menschen, die sehr unterschiedlich sind, sich besonders in der Kennenlernphase halt recht reizvoll und attraktiv finden, weil die Gegensätze halt für eine gewisse Spannung, für eine gewisse Neugier und auch ein Gefühl von Prickeln und Erotik sorgt. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass du jetzt dein Partner, deine Partnerin vielleicht sogar wegen dieser Unterschiede ausgesucht hast, dass du die total attraktiv und sexy gefunden hast, diese aber im Laufe der Zeit, also der Jahre, auch nach der ersten Verliebtheitsphase und so, immer mehr halt zu einem Stressfaktor geworden sind und jetzt halt eher eine Herausforderung sind in eurer Beziehung und nicht mehr diese spannenden, exotischen Aspekte der anderen Person cool sind, so, sondern ihr bekämpft euch eben gegenseitig im Anderssein, weil das auf Dauer diese Spannung tatsächlich unangenehm geworden ist oder tatsächlich irgendwann anfängt zu nerven. Und natürlich kann es auch sein, dass sich gewisse Themen erst nach einer Zeit zeigen, eben wie ich es gerade eben schon geschildert habe, und dann erst zum Problem werden, gerade wenn eben am Anfang zum Beispiel, also da, es gibt ja auch die Untersuchungen, dass sich am Anfang einer Beziehung der Hormonpegel von PartnerInnen angleicht, also gerade in heterosexuellen Beziehungen, dass das Testosteron beim Mann ein bisschen sinkt, bei der Frau ein bisschen steigt und deswegen wollen die am Anfang halt morgens, mittags, abends immer in die Kiste. Und das ändert sich dann im Laufe der Zeit bei einer Person. Meistens bei der weiblichen im klassischen Kontext. Also meistens ist es so, dass die Frau dann irgendwann weniger Sex haben will. Klar, Beziehungsdynamiken, Mental Load, keine Ahnung, was da alles mit reinspielt logischerweise. Aber eben der Sex-Drive, der ist und bleibt nicht auf dem Niveau, was die Paare halt kennengelernt haben, wenn sie sich kennengelernt haben. Und besonders, wenn dafür keine Kompromisse gefunden werden können oder wenn eine Person immer denkt, sie wäre ja richtig und gerade beim Sex ist es ganz häufig so, dass die Person, die mehr Sex will, denkt, ja, mit mir stimmt ja noch alles, du bist ja kaputt. Also du hast weniger Lust auf Sex, deswegen musst du ja dich therapieren, weil mit dir ist ja irgendwas falsch. So. Und dann wird die Beziehung zum Minenfeld. Und da sind die Reibungspunkte, die können dann in ganz unterschiedlichen Bereichen auftreten. Also es können Werte sein oder auch eine Lebensphilosophie, wie schon auch vorher gesagt, unterschiedliche politische Ansichten, ein unterschiedlicher Erziehungsstil bei der Kindererziehung, dann eine andere religiöse oder spirituelle Einstellung, die sich ja auch im Laufe der Zeit verändern kann. Gerade in Corona hat sich da ganz viel Problemfeld und Minenfeld aufgetan, wenn die eine Person dann eben total spirituell und Impfen abgelehnt hat und so weiter und die andere Person eher so bodenständig wissenschaftlich denkend war. Das war wirklich für viele eine ganz große Problematik und einige Paare haben das auch nicht überlebt. Also zumindest aus meinem Dunstkreis beziehungsweise auch die ich halt begleitet habe. So. Dann kann es ein unterschiedlicher Kommunikationsstil sein. Die eine Person ist sehr einfühlsam und sehr darauf bedacht, die andere Person zu verstehen. Die andere Person ist eher so hektisch und knallt einem die Sätze um die Ohren. Eine Person ist recht direkt, die andere eher subtil. So eine recht rational, die andere sehr emotional. Also auch da kann das eben scheppern, wenn da diese Unterschiede groß sind. Dann auch das Bindungs- und Nähebedürfnis, also Nähe und Distanz, das ist auch der Klassiker, den fast alle Paare haben. Eine Person könnte ständig körperlichen Kontakt haben und ständig ist auf der Suche nach Nähe und die andere Person sagt, boah, ich kann nicht mehr atmen, lass mich in Ruhe. So, also das ist Autonomie und Bindung, das ist auch so ein Spannungsfeld, wo sich viele bewegen. Dann tatsächlich Lebensziele und Ambitionen, das hatte ich auch neulich mal in einem Coaching, wo die Frau tatsächlich viel gereist ist früher und das höre ich auch nicht einmal, sondern sehr häufig, sehr experimentierfreudig war, sehr klar und auch abenteuerlustig und so. Und dann plötzlich jetzt will ich ein Kind und dann will ich einen Gartenzaun und dann will ich am liebsten zu Hause bleiben und so. Also, dass sich da was verändert oder auch im Karrierestreben. Gerade das Thema Familiengründung kann dann natürlich auch dazu führen, dass eine Person weiter nach der Karriere strebt. Meistens ist es der Mann in unserem gesellschaftlichen Gefüge und die andere Person dann halt sich viel stärker mit dem Thema Kindererziehung und dem ganzen Gedöns auseinandersetzt und dann diese ganzen Ambitionen und Lebensziele nicht mehr übereinstimmen. So, dann kann das Finanzverhalten, und davon kann ich ein Lied singen, kann unterschiedlich sein. So, der eine Partner ist sehr sparsam und findet auch Sparen total wichtig und gönnt sich auch wenig. Und der andere sagt, bist du bescheuert? Ich will überhaupt nicht sparen. Und außerdem lebt man nur einmal. Und ich meine, das kann ich wirklich aus meiner eigenen Beziehung berichten. Mein Mann ist total gerne sparsam. Wenn der selber auf Reisen geht, der übernachtet am liebsten im Freien, sodass es nichts kostet. Der bucht sich ein Hostel. Also so günstig, wie es nur geht. So, und es ist für ihn schon fast wie so ein, ja, keine Ahnung, wie so ein Wettrennen. Je günstiger, desto besser. Ich hasse es wie die Pest, rumzusparen. Ich habe meine ganze Kindheit und Jugend sparen müssen. Ich könnte kotzen, wenn ich das Wort sparen nur höre. Und ich möchte auch im Urlaub. Ich kann schon auf den Campingplatz gehen. Für mich ist es muss jetzt nicht super teuer sein. Ich liebe auch Ferienwohnungen viel mehr als Hotels und so. Ich muss auch nicht ein 5-Gänge-Menü haben, ist mir wurscht. aber ich möchte eine schöne Aussicht, ich möchte eine tolle Bude haben, ich möchte nicht in einem Mehrbettzimmer, ich meine, ich muss jetzt dann in der Schweiz irgendwann in einem Hüttenraum natürlich übernachten und da geht's nicht anders, da habe ich auch großen Respekt davor. Beim Bergsteigen ist es halt so, aber letzten Endes, ich würde nicht sparen, schon gar nicht beim Urlaub oder beim Verreisen. So. Und das ist halt auch da, oder wie viele Paar Schuhe braucht man? Mein Mann sagt nur Turnschuhe, alle anderen Schuhe sind überflüssig. Genau. Dann kann natürlich Temperament und Persönlichkeitsstruktur sehr unterschiedlich sein, eben wie ich es auch schon angesprochen habe. Eine Person ist sehr extrovertiert, mag immer gerne Menschen um sich haben, hat sehr viel Energie mit anderen Menschen. Die andere Person braucht viel Ruhe, viel Me-Time, ist halt introvertiert und sagt, boah, mir sind die ganzen Menschen zu viel. Die eine Person ist spontan, die andere plant gerne. Da kannst du dir auch mal den Podcast anhören zu den Metaprogrammen. Da gibt es ja auch, also da habe ich schon auch auf einige Beispiele hingewiesen, wie man eben unterschiedlich sein kann in Partnerschaften. Eine Person ist sehr menschenbezogen, die andere sehr task und so. Also da gibt es ganz unterschiedliche auch Persönlichkeitsstrukturen, die dann der andere möglicherweise nicht verstehen kann, weil einer sagt, boah, er oder sie ist so eine Spaßbremse, ich will hier Party machen und mein Partner, meine Partnerin sitzt am liebsten am Sofa. So. Dann sexuelle Bedürfnisse, das ist der Klassiker, einer viel, einer wenig, der eine will verschiedene Dinge ausprobieren, der andere sagt, ach, Hausmannskost finde ich super, der Nächste sagt, ach, am liebsten auch Swingerclub und ganz was Spannendes und der andere sagt, bist du bescheuert, um Gottes Willen. Und dazu habe ich auch schon eine eigene Podcast-Folge aufgenommen, also wenn sehr unterschiedliche sexuelle Bedürfnisse in Langzeitbeziehungen gibt, wie du damit umgehen sollst, du kannst immer auf Spotify suchen oder auch auf Google kannst du nach den Podcasts suchen. Genau. Dann das Thema Familienbiografie, Prägung aus der Ursprungsfamilie, also tatsächlich unterschiedliche Auffassungen von Rollenbilder, abweichendes Verhalten beim Konflikt lösen oder unter den Teppich kehren. Der nächste, der Traumareaktionen, Trigger, Auslöser und so. Und bei uns in den Ursprungsfamilien ist es immer so lustig, weil die Familie von meinem Mann, die war Essen einfach immer das Wichtigste auf diesem Planeten. Also viel in Restaurants gewesen, auch hat mein Schwiegerpapa, als er noch gelebt hat, der konnte sich echt erinnern, was er 1977 im Restaurant am Starnberger See gegessen hat und ob die Bedienung langsam war oder schnell. Das war sehr lustig. Und ich bin in der Familie aufgewachsen, wir haben einen Bauernhof, meine Mama hat immer gekocht, wir sind nie essen gegangen, also nie. Das gab es einfach nicht in meiner Kindheit, weil das war einfach ein ausgeschmissenes Geld und viel zu teuer und überhaupt. Und Essen ist eh nur eine Nahrungsaufnahme, muss auch schnell gehen, weil man muss ja dann wieder raus aufs Feld. So, so bin ich aufgewachsen. Deswegen ist mir Essen jetzt gar nicht so wahnsinnig wichtig, schon gar nicht super feines Essen oder super teures Essen. Ich gehe gern essen mittlerweile mit meinem Mann, aber es ist nicht so mein Hauptfokus und es ist auch manchmal sehr lustig. Vor allen Dingen, wenn man dann wieder auch unsere Kinder betrachtet, die da auch die diversesten Muster schon auch übernommen haben. Genau. Und dann natürlich kann es eben auch bei interkulturellen Personen, also Paaren sein, dass der Kulturkreis oder auch die soziale Herkunft sehr unterschiedlich ist, eben dass es andere Traditionen gibt, andere Rituale, andere soziale Schichten. Eine Person ist vielleicht in einem sehr konservativen Land groß geworden, andere in einem eher fortschrittlichen Land und so weiter. Also das sind schon, ich hatte mal tatsächlich ein Pärchen im Coaching, da war eine Person russisch abstammend und die andere Person italienisch. Und es gab immer Zunder, weil die italienische Familie wollte immer, dass quasi die Schwiegerperson auch Italienerin ist. Und in der russischen Familie war es immer so, es hätte halt jemand mit russischer Abstammung sein sollen. Und da gab es dann echt immer viele Konflikte. Genau. Und an dem Punkt entwickeln halt Paare dann sehr, sehr viele Strategien, um mit dieser angespannten Situation umzugehen. Und viele gehen halt eher nach hinten los und verschlimmern die Lage zusätzlich, weil halt die eine Person sagt, hä, wieso, das ist doch überhaupt nicht wichtig oder was spinnst du denn jetzt schon wieder oder ja, ich würde es ganz anders machen, mein Lieblingssatz, so. Und vielleicht ertappst du dich selber manchmal dabei oder wenn du so ein bisschen reflektierst, dass du halt schwierige Themen möglicherweise meidest, dass ihr Themen habt, die ihr gar nicht ansprecht. in eurer Partnerschaft, so nach dem Motto, wenn ich das Problem nicht anspreche, existiert es nicht. Oder, oh Gott, der geht immer an die Decke, wenn ich über Thema XY spreche oder sowas. Oder du hoffst, dass es irgendwie von selber besser wird und das ist dieses Thema und dann Teppichkehren. Dann gibt es natürlich PartnerInnen, die sich halt übermäßig anpassen und zurücknehmen, dem anderen immer zustimmen, obwohl es eigentlich sagt, ey, so bin ich überhaupt nicht, das ist überhaupt gar nicht meins, das macht mir gar keinen Spaß oder was auch immer. Also wenn du Angst vor Ablehnung hast, Angst vor Konflikten hast, keine Grenzen setzen kannst, dann kann sein, dass du dich eher tatsächlich in die Andersartigkeit des Partners oder der Partnerin hinein verlierst sozusagen oder auflöst, anstatt tatsächlich zu dir zu stehen und zu deinen Eigenheiten und so. Mein Mann kritisiert mich immer, weil ich kein reifes Obst essen mag und auch keinen Joghurt mehr esse, der abgelaufen ist. Ich mag das einfach nicht. Bah. Und das kriegt der nicht gebacken. Also doch, mittlerweile checkt das natürlich, weil ich halt so bin, wie ich bin. Aber das ist für den halt so absurd, dass man eben Obst nur unreif essen mag und dass man tatsächlich Joghurts nur, wenn sie noch 3 Wochen Ablaufdatum haben, essen mag, weil die sind ja noch nicht schlecht. So. Und das ist halt, anstatt sich eben dazu bekriegen, darf man dann als Paar halt überlegen, okay, die andere Person ist halt anders. Und es ist deswegen, muss er nicht mein Obst aufessen oder meine Joghurts aufessen. Aber ich habe halt nicht so viel Stress damit, wenn ich Dinge wegschmeiße. Er schon. So, dann kann es sein, dass PartnerInnen sarkastisch oder ironisch werden und ständig so kleine Spitzen gegen den anderen schießen, anstatt eben die Andersartigkeit sogar nicht nur zu respektieren, sondern auch tatsächlich als wertvoll zu betrachten. Dann auch Konflikte zu provozieren, die sich dann bis zur Eskalation hochschaukeln, weil eben ständig ein, boah, du verstehst mich nicht und quasi ein, ja, bis hin, dann liebst du mich auch nicht und so, weil du so bist, wie du bist, was Quatsch ist. Und dann kann auch sein, dass man die Unterschiede ausgleicht, indem man den anderen versucht, umzuerziehen, zu erpressen, zu kontrollieren. So, wenn du das jetzt nicht so und so machst, dann mache ich dieses oder jenes oder dann mit Liebesentzug bestrafen, mit Schweigen und so weiter. So, und wie du da mitkriegst, sind diese Strategien natürlich nicht wirklich cool und nicht wirklich förderlich und dienen auch nicht eine erfüllende und intime Partnerschaft zu pflegen und aufzubauen. So. Und nur, was ist stattdessen halt sinnvoll? Ich meine, da habe ich jetzt schon ein paar Sachen erwähnt. Also diese Strategien, die ich dir jetzt so mit auf den Weg gebe, die helfen dir halt auch mit größeren Unterschieden. Und mit größeren Unterschieden meine ich aber, es gibt trotzdem noch genug Überschneidung, dass eine Paarbeziehung Sinn macht. Weil wenn die Unterschiede sehr groß sind, eine Person will Beziehungsanarchie und die andere ist total monogam, dann wird's schwierig. Oder eine Person will Kinder, die andere Person will keine Kinder. Auch schwierig. Eine Person will Sex, die andere Person will keinen Sex. Klar, da kann man noch die Beziehung öffnen, aber wenn die andere Person sagt, nein, um Gottes Willen, kommt nicht in Frage, dann wird's schwierig. So, und was kannst du jetzt tun, also jenseits dieser krassen Unterschiede, die meistens tatsächlich zum Aus der Beziehung führen, sondern die halt noch genug Überschneidung haben, aber wo man sich halt regelmäßig ärgert, wo man sich regelmäßig eben Konflikte aufbauen und so weiter. Also das Erste ist, du darfst Verantwortung übernehmen. Weil bei jedem Thema in der Paarbeziehung, und das ist das, was ich auch meinen Coaches, die ich ausbilde, eintrichtere und was ich eben manchmal sehe, was Coaches da draußen oder TherapeutInnen anders machen, sie versuchen quasi die Menschen in der Opferhaltung zu halten und nicht in die Eigenverantwortung zu führen. Und das gibt es in meiner Arbeit halt null die Bohne. So, du willst dich immer an die eigene Nase fassen. So, und es kommen so viele Paare natürlich auch ins Coaching, in die Paarberatung, die eine Partnerreparaturstation suchen und sagen, ah ja, du musst jetzt die andere Person reparieren, weil bei mir ist ja alles okay. So, nein, das machen wir auch nicht. So, aber es ist sinnlos. Du kannst ja schon, also wenn man sich selber verändern will, ist es ja schon hart genug, aber du veränderst niemanden anderen. Und tatsächlich würde ich mich nicht verändern, weil mein Mann sagt, ich sollte jetzt jemand anders sein. No way, da wäre ich eher wahrscheinlich sogar bockig und würde sagen, aber jetzt spinnt. Okay, wenn ich aber für mich selber entscheide, dass ich die Person sein möchte, zum Beispiel sehr sportlich. Ich war früher nie sportlich. Mein Mann ist totaler Sportler, schon immer gewesen. Und ich fand es immer total toll, aber für mich war halt Business wichtiger und Kinder und keine Ahnung. Dass ich selber zu einer sportlichen Person geworden bin, das ist auf meinem eigenen Mist gewachsen und auf den Wechseljahren, aber nicht auf dem Mist von meinem Mann. Der, wenn mich da gepusht hätte, dann hätte ich wahrscheinlich eher eine Gegenreaktion geliefert. So, also, du willst dich an die eigene Nase packen und schauen, okay, was ist denn für ein Verhalten? Oder es gibt auch manchmal, und das habe ich auch in unserer Beziehung viel erlebt, dass das Verhalten von meinem Mann eigentlich ganz cool war und meins nicht so cool. Also beispielsweise, dass ich halt immer so wahnsinnig gestresst war, wenn irgendwas unordentlich war oder wenn wir vom Wandern heimgekommen sind und er nicht sofort irgendwie die Rucksäcke ausgepackt hat und so. Da war ich halt oft pissig und er hat sich halt eher auf die Couch gesetzt und einen Kaffee getrunken. So, wo ich mir gedacht habe, ja, eigentlich ist das viel cooler als das, was ich mache. Weil ich halt in meiner Kindheit so gedrillt worden bin auf Ordnung und auf ständig Aufräumen, wie viele Frauen übrigens. Und dann zu sagen, okay, ich überlege mir, ist denn mein Verhalten wirklich das Coolere oder ist möglicherweise das Verhalten des anderen das Coolere? Oder kann sein Verhalten mich inspirieren und kann ich ihn ein Stück weit inspirieren? So, das ist so wichtig, dass du wirklich bei dir selber anfängst und für deinen Part Verantwortung übernimmst. Und da darfst du auch deine Werte und Prinzipien anschauen und auch hinterfragen, anstatt zu sagen, das ist halt mein Wertesystem, buff, zack, sondern zu sagen, okay, das kann sein, dass du das auch aus deiner Ursprungsfamilie hast und es kann sein, dass es dir nicht dienlich ist in dieser Partnerschaft. Und da darfst du dir halt überlegen, womit du leben kannst, was nicht verhandelbar ist, was No-Gos sind, was Themen sind, so, aber eben auch dann Grenzen setzen, also gesunde Grenzen, liebevolle Grenzen. Und auch reflektieren, warum dir was wichtig ist, warum du ein bestimmtes Bedürfnis hast und so. Also da willst du dich wirklich mit dir selber auseinandersetzen. Und das ist das, was wir halt im Membership rauf und runter tun. Immer die Eigenverantwortung ansprechen, immer schauen, wo hast du Handlungsmacht, was kannst du ändern und was eben nicht. Und auch trotzdem musst du nicht allem zustimmen. Du kannst auch sagen, okay, ich gehe aus der Beziehung, wenn es halt gar nicht passt. So, dann, also erstmal Verantwortung übernehmen, dann deine Sichtweise verändern. Also, wenn ihr immer über dieselben Themen streitet und wenn dich was ganz Bestimmtes schon jahrelang nervt, ich frage dann immer im Coaching so, okay, jetzt hast du ja schon ein paar Jahre lang probiert, die andere Person dahingehend zu verändern. Du hast deine Bedürfnisse erzählt, du hast deine Wünsche ausgedrückt, du bist angepisst, regelmäßig so. Hat es jemals funktioniert? Ah ja, nur ganz manchmal und auch nur temporär. Das ist meistens die Antwort. So. Wenn dich jetzt irgendwas seit Jahren nervt und du dir seit Jahren die Zähne ausbeißt, die andere Person zu ändern, dann kannst du anfangen zu überlegen, was kann ich denn ändern in meiner Sichtweise? Kannst du diesen Unterschied auch als Wachstumschance begreifen? Kannst du möglicherweise auch akzeptieren, dass es mehr als schwarz und weiß gibt und dass du nicht zwingend recht haben musst, so? Eben wie ich es gerade auch gesagt habe, dass auch vielleicht das Verhalten des anderen gar nicht so doof ist, wie du denkst. Weil um Brücken zu bauen, musst du halt erstmal den Mut haben, auch die Andersartigkeit zu akzeptieren und deinen Partner, deine Partnerin so sein zu lassen, wie er oder sie ist. Und auch wenn er oder sie 27.000 Mal schon versprochen hat, ich ändere mich und ich mache es ganz anders, ganz ehrlich, irgendwann ist doch klar, das wird nichts mehr in diesem Leben. Und da kannst du halt aus dieser Position heraus, kann sich so viel Neues ergeben, den anderen mit neuen Augen zu sehen, die Beziehung wieder interessanter, spannender zu gestalten, anstatt zu denken, er oder sie ist falsch. Niemand ist falsch. Jeder ist in seiner oder ihrer Welt genau richtig, wie er oder sie ist. Klar gibt es Menschen mit einem Arschlochverhalten, mit denen würde ich mich jetzt nicht so wahnsinnig lange umgeben, so. Aber wenn du jetzt einen Partner, eine Partnerin hast, der oder die einfach nur anders ist als du und du dagegen ankämpfst, kannst du genau vielleicht auch bei dir mal die Schwerter niederlegen und sagen, ich nehme die Person mal so, wie sie ist. So. Und genau dafür ist auch unsere Arbeit da, um dich dahingehend zu unterstützen, deine blinden Flecken zu erkennen, weil das ist das, was Coaching tut. Auch wenn du dich, wir haben auch heute im Team-Call, haben wir darüber diskutiert, so, ah, ja, und Dann hat er so überzeugt von sich, er ist ja da ganz richtig und ganz offen und ganz, aber der ist so stur. Wie bringe ich dem das bei, hat mich meine Mitarbeiterin gefragt und so. Und das ist halt etwas, manche Menschen sind krass von sich überzeugt und denken, die andere Person muss sich ändern. Und wenn dann auch noch der Paartherapeut sagt, ja, ja, stimmt, deine Frau muss sich ändern, boah, leck, dann wird's echt hart. Also von dem her, du hast immer die Möglichkeit, diese drei Dinge, love it, change it, leave it, wenn du es nicht ändern kannst, was du ja wahrscheinlich schon Jahre probiert hast, versuch es halt zu lieben beziehungsweise zu akzeptieren im ersten Schritt und vielleicht sogar aus Bereicherung zu sehen oder die Beziehung zu verlassen oder die Situation zu verlassen, wie auch immer, und Grenzen zu setzen. So. Und dann darfst du halt auch mal versuchen zu verstehen, statt quasi den Partner oder die Partnerin ständig zu verurteilen, weil er oder sie anders ist oder das Verhalten scheiße ist oder die Meinung dir nicht in den Kram passt. Versuche halt, ihn oder sie zu verstehen, woher kommt die Person. Also das passiert ganz viel, finde ich, auch in Intergenerationen. Also wenn Generationen miteinander im Stress sind, dass die eine Generation immer glaubt, sie ist die geilste und die Jüngeren meistens die Beschissenen sind, die Alten immer die Altmodischen und so. Aber jede Generation hat natürlich ihr Für und Wider, kommt aus einem bestimmten Kontext und so. Und wenn wir generationsübergreifend viel mehr Verständnis vollbringen würden, anstatt jetzt auf Generation Z oder wen auch immer ständig drauf zu hacken, dann würden sich die Menschen halt so viel leichter tun im Leben miteinander. Und das ist in der Partnerschaft natürlich das Gleiche. Also wirklich zu gucken, aus welcher Familie kommt er oder sie, wie ist die Person aufgewachsen. Da kannst du aktives Zuhören dafür lernen, Fragen stellen, neugierig sein und selber mal einen Schritt zurücktreten, anstatt zu denken, ich bin ja fein und bei mir ist ja alles cool, nur die andere Person spinnt, weil die nicht dieses und jenes macht, wie ich es gelernt habe. So. Und das ist halt so relevant, dass du da anfängst, einfach bei dir zu schauen, die Verantwortung bei dir zu lassen, die Sichtweise zu verändern oder deine Haltung dazu zu verändern, dann auch das Verständnis aufzubringen, auch nicht nur für die andere Person, sondern für sich selber. Auch, dass ich sage, ich mag halt kein reifes Obst, ich finde es total furchtbar. Und Bananen mag ich gleich gar nicht und überhaupt. Und auch für mich Verständnis zu haben, dass das halt so ist und ich nicht jetzt so funktionieren muss, wie es vielleicht besser wäre oder wie es gesellschaftlich gesehen anerkannter wäre oder wie mein Mann meint, ich sollte sein. Genau. Und dann neben den ganzen Unterschieden sich auch immer und immer wieder zu besinnen und sich darauf zu konzentrieren, was haben wir denn für Gemeinsamkeiten? Weil auch das kann total helfen, die Partnerschaft nicht so in so einem ganz düsteren Bild zu zeichnen, wenn du neben den Unterschieden, wo ihr euch halt immer wieder aneckt und so, dass du halt auch guckst, wo sind wir denn total smooth und wo läuft's denn total easy peasy? Also welche Ansichten, welche Verhaltensweisen haben wir gemeinsam? Wo sind wir on the same page so? Und was ist denn das Fundament unserer Beziehung? Was sind die gemeinsamen Werte und die gemeinsamen Ziele? Gibt es gemeinsame Visionen? Ich meine, wenn es die eh nicht mehr gibt, dann wird es sowieso zäh. Und bei dieser Art von Beziehungsarbeit kann es halt sein, dass ihr Profi-Unterstützung braucht, um da eben auch die blinden Flecken so ein Stück weit aufzudecken und eben auch die Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten, weil das Gehirn liebt es halt, sich auf das zu konzentrieren, was einen nervt, was negativ ist, was man blöd findet und das, was eigentlich gut läuft in der Partnerschaft, komplett hinten runterfallen zu lassen. Und da hilft es, wenn eine Person von außen tatsächlich auch aufzeigt, und das mache ich ganz viel im Coaching, zu sagen, schaut mal, das und das ist richtig cool bei euch. Das läuft richtig, richtig gut. Und da sind die Paare so, die strahlen dann oft bei mir im Coaching-Raum oder auch im Zoom-Raum, wenn ich auf sowas hindeute, wo die richtig cool miteinander sind, weil sie sich halt so in ihren Dramen verheddert haben sozusagen, dass sie das nicht mehr sehen können. So. Und dann eine der letzten und einer für mich wichtigsten Tipps ist tatsächlich, das Ganze mit Humor zu nehmen. So, weil nicht immer müsst ihr alles, was die andere Person sagt oder tut, auf die Goldwaage legen. Es muss nicht zu Tode diskutiert werden. Es muss nicht geklärt werden. So, ich lache halt gerne und ich lache auch viel und ich lache auch in schwierigen Situationen und ich versuche immer mit Humor im Membership, auch in den Paarberatungen, viel Humor reinzubringen, auch in der Ausbildung zum Beziehungscoach, dass wir... Ist mir ganz wichtig, dass wir die Schwere rausnehmen aus den Themen, weil es halt nichts bringt, ständig im Dramapool abzusaufen, ständig mit reinzuhüpfen, ständig das Haar in der Suppe zu suchen und ständig quasi den anderen ins schlechteste Licht zu rücken. Und dann sagen die Leute zu mir immer, aber ich kann mir doch nicht alles schönreden. Darum geht's nicht. Es geht nicht darum, dich selber zu verarschen. Es geht darum, tatsächlich dir nicht alles schlecht zu reden, by the way, weil das tut das Gehirn halt am allerliebsten, sondern zu versuchen, eine Balance zu finden und eben über die Unterschiede, die ihr habt, dann zu lachen, anstatt euch gegenseitig zu kontrollieren, runterzumachen oder verändern zu wollen. Und ja, dafür muss man natürlich auch ein Stück weit über sich selbst lachen können, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Und das sind so die wichtigsten Bausteine, um eben aus so einer Unterschiedlichkeit tatsächlich eigentlich einen Gewinn zu machen. Weil ich habe so viele Paare, wo ich sage, boah, ihr ergänzt euch so cool in eurer Unterschiedlichkeit, weil gerade das, was dich so nervt an dem anderen, für dich was total Hilfreiches ist. Und auch das haben die meistens noch nie so gesehen. Und dafür gibt es halt eben Menschen, die da von außen drauf gucken. Und wenn du jetzt auch sagst, oh ja, so ein Mensch wäre ich gern, Paarberatung finde ich total spannend oder Beziehungsthemen oder Psychologie generell, wow, ich hätte da echt Bock, tiefer einzusteigen, dann ist die Liebe-Leben-Coaching-Ausbildung definitiv eine gute Idee für dich. Ende September, also ab dem 24. gibt es eine 5-teilige Workshop-Serie, wo ich dir nochmal genau aufzeige, wie du das schaffen kannst, was da dranhängt, was es dafür braucht. Und dafür kannst du dich auch gerne anmelden. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du da dabei bist. So, und wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Arrivederci, ciao, ciao. Den Link zur Anmeldung für die 5-tägige Workshop-Serie findest du natürlich in den Shownotes. Du findest sie aber auch auf der Webseite. Ich bastel da ja immer so einen Banner, wo du einfach draufklicken kannst. Also geh auf www.melanie-mittermeier.de und da kannst du dann einfach auf diesen Banner klicken. Und wenn wir uns in dem Workshop hören und sehen, dann hast du natürlich auch noch die Möglichkeit danach, ein Einzelgespräch mit mir zu buchen, um für dich die Entscheidung zu treffen, ob diese Ausbildung für dich cool ist und Sinn macht. Genau, und dabei helfe ich dir gerne. Also bis dann, mach's gut, ciao, ciao.